Städtepartnerschaften, belastbar auch in Krisen und Kriegen? Städtepartnerschaften sollten nach dem Zweiten Weltkrieg dazu beitragen, Deutschland zu demokratisieren. Noch heute sind sie der Versuch einer internationalen Völkerverständigung. Mittlerweile spricht man auch von Städtediplomatie. Wie aber gestalten sich Städtepartnerschaften in Zeiten von Krisen und Kriegen? Darum geht es im Gespräch mit Markus Lewe. Der Oberbürgermeister von Münster ist zugleich Präsident des Deutschen Städtetages. Guten Tag, Herr Lewe, und vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch nehmen.
Guten Tag, Frau Mattei.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Herr Lewe, welche Städtepartnerschaften unterhält Münster derzeit?
Auch eine ganze Reihe. Wir haben zum einen nach Norwegen, nach Kristiansand in Tunesien, Monastir, Orléans, York, Rishon LeZion in Israel, dann Fresno in Kalifornien, Lublin in Polen. Wir haben eine Partnerstadt zu Ryazan in Russland und ganz jüngst noch eine Projektpartnerschaft zu Tamale in Ghana. Eine Klimapartnerschaft zu Rochester in Minnesota. Wir entwickeln gerade eine mit Bologna. Also wir sind ganz gut unterwegs, was Städtepartnerschaften angeht.
Ganz gut unterwegs, und mindestens zwei dieser Orte liegen auch in Gebieten, die man ja in Kriegs- bzw. Krisengebieten. Berlin hat seine Beziehung zu Moskau zum Beispiel auf Eis gelegt. Wie hält Münster es mit der Partnerschaft mit Ryazan?
Also offiziell haben wir sie weder beendet noch auf Eis gelegt, aber inoffiziell ist es natürlich so, dass die Kontakte sich deutlich eingeschränkt haben. In der ersten Zeit nach Beginn des Angriffskriegs gab es noch Kontakte. Das war eigentlich auch ganz interessant, weil wir in den Gesprächen zum Teil auch mit der Zivilgesellschaft auch mal andere Perspektiven wahrnehmen konnten und uns Informationen mitgeteilt wurden, natürlich mit der nötigen Vorsicht. Viele wussten gar nicht so richtig Bescheid, was da eigentlich genau ablief. Und ich habe bewusst entschieden, diese Partnerschaft nicht zu beenden, sondern sie, sagen wir mal, auf Low Level zu fahren, weil ich glaube, dass wir auch irgendwann mal wieder eine Zeit brauchen, wo wir mit den Menschen, mit Zivilgesellschaft auch in Kontakt treten. Und es sind ja gerade die Kontakte in der Zivilgesellschaft, die so kostbar sind und die diese urbane Diplomatie ausmachen, die sich zum Teil signifikant unterscheidet von der Staatsdiplomatie. Und meine Erfahrung war zumindest bei den Begegnungen mit den Freunden aus Ryazan eine außerordentlich gute, eine sehr zugewandte, eine offene Art, eine herzliche Art. Ich finde es einfach schade, dass es dadurch jetzt durch diesen schlimmen Angriffskrieg erstmal etwas deutlich heruntergefahren wurde.
Nun ist Einfrieren, wie gesagt, kein kompletter Abbruch, aber läuft das nicht dennoch dieser Grundidee zuwider, wonach Städtepartnerschaften nicht von der politischen Großwetterlage abhängig gemacht werden sollen?
Das stimmt grundsätzlich, aber es ist leider eben auch so, dass man auch zur Kenntnis nehmen muss, dass Städte unterschiedliche Rollen haben. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich vor ein paar Jahren gemeinsam mit dem russischen Städteverband eine Partnerschaftserklärung erstellen wollte. Das war ein ganz feierlicher Anlass, fand im Auswärtigen Amt statt. Und einen Tag, bevor diese Unterzeichnung stattfinden sollte, wurde eine Liste vorgelegt, die nicht mit uns abgestimmt war, wo dann auf einmal Städte wie Sewastopol, also Ukraine, mit aufgenommen wurden. Und das konnten wir dann auf keinen Fall mit unterzeichnen. Also die Unabhängigkeit ist dann doch etwas eingeschränkt. Gleichwohl, glaube ich auch, werden wir sicherlich mit den Menschen vor allen Dingen auf der zivilgesellschaftlichen Ebene wieder Kontakt finden müssen. Nur es ist einfach auch technisch momentan schwierig, Kontakte überhaupt aufzunehmen. Es ist schwierig, dorthin zu reisen. Es ist schwierig, sagen wir mal, ohne abgehört zu werden, vertrauensvolle Gespräche zu führen. Das ist das Problem, mit dem wir gerade zu tun haben.
Was ist denn der Punkt, an dem Sie die Beziehungen wieder auftauen würden?
Erstmal ist der Punkt, sich darüber im Klaren zu sein, dass das eine Riesenchance ist, auch jenseits dieser Konflikte. Ich glaube, dass man auf Dauer nicht im Dauerkonflikt mit Russland leben kann. Es sind auch deutlich, müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass wir nicht wieder in so eine Art Völkerbeschimpfung reingehen. Manchmal werden ja jetzt so Klischees verteilt über Russen und alles ist schlimm und so weiter. Ich habe, wie gesagt, andere Erfahrungen gemacht. Aber ich glaube schon, dass wir einen geeigneten Zeitpunkt dann finden werden, wenn dieser Konflikt sich dem Ende zuneigt. Und daran kann man auch erkennen, wir sind auch in gewisser Weise indirekt massiv außenpolitisch unterwegs. Denn wenn wir diesen Konflikt nicht dauerhaft lösen, dann steht der nächste Konflikt vor der Tür. Und wir müssen Scharniere finden, wie wir wieder miteinander zusammenkommen. Und da kommt den Kommunen sicherlich auch unter anderem eine wichtige Rolle zu.
Gilt das auch für zum Beispiel das Verhältnis zu Rishon LeZion beziehungsweise den Orten in den Palästinensergebieten, zu denen deutsche Städte Beziehungen haben?
Absolut, das ist sicherlich noch eine etwas andere Ebene. Es gibt ja eine ganze Reihe von Partnerschaften zwischen deutschen und israelischen Kommunen. Wir haben 88 Partnerschaften laut der Datenbank des Rats der Gemeinden und Regionen Europas. Mit Palästina sind es weniger. Wir haben da ungefähr laut Auswärtigem Amt etwa 20 Partnerschaften. Wir haben zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen ein Aufbauprojekt Shalom Shavarut. Da geht es darum, dass nordrhein-westfälische Kommunen Solidaritätsmaßnahmen treffen, um die von dem Hamas-Angriff betroffenen Kommunen in Israel aufzubauen. Wir haben zum Beispiel in unserer Stadt, in dem Stadtrat, eine Live-Schaltung zu dem dortigen Bürgermeister vorgenommen, nachdem Raketenangriffe auf Rishon LeZion gestartet wurden, haben unsere Solidarität zum Ausdruck gebracht. Aber natürlich gibt es auch eine ganze Reihe von Initiativen, die sich um die Menschen in Gaza kümmern, die letztlich auch indirekt Opfer des Hamas-Angriffes wurden. Und gleichwohl ist es im Moment ziemlich schwierig, den Austausch vorzunehmen, weil die Sicherheitslage einfach so dramatisch ist und leider deshalb viele deutsch-palästinensische Projekte auf Eis gelegt wurden.
Gerade dieser Nahostkonflikt zeigt sich auch auf deutschen Straßen. Pro-israelische Demonstrationen, pro-palästinensische Demonstrationen. Und da geht es öfter nicht friedlich zu. Also eine Verlagerung eines internationalen Konfliktes in deutsche Kommunen wäre das, nicht? Auch bei Ihnen?
Klar gibt es diese Demonstrationen auch. Es ist in der Tat so, dass wir auch Risiken sehen müssen von solchen politischen Feldern. Denn der schlimmste Fall wäre, wenn wir sozusagen Austragungsort von nationalen Konflikten werden. Eritrea ist ein Beispiel dafür. Da, wo Demonstrationen stattfinden, werden häufig auch Konflikte auf den Straßen deutscher Städte durchgeführt. Und das kann man natürlich auf keinen Fall dulden. Und da muss man auch gehörig aufpassen, dass wir nicht dann selber quasi Austragungsorte werden.
Herr Lewe, Urban Diplomacy habe ich vorhin erwähnt, Städtediplomatie. Was können denn Städte, was Staaten nicht können?
Städte sind agiler, schneller, flotter. Sie haben sehr schnell die Chance, Vertrauensebenen zu bilden. Und ich will nur mal ein Beispiel nennen. Das sind die ganzen Aktivitäten rund um Klimaschutz und Klimaanpassung. Städte haben die Chance, in einen Wettbewerb zu treten. Das merken wir zum Beispiel in den Partnerschaften, die wir haben, die sich vor allen Dingen mit Klimaaspekten auseinandersetzen. Den Austausch von Know-how, Ideenaustausche. Und das kann man natürlich dann gut, wenn man auf enger Ebene zusammenarbeitet. Oder wir in Münster haben mit der in den Niederlanden benachbarten Stadt Enschede ein Projekt aufgegleist, wo wir das Thema Batterieforschung, Chiptechnologien zusammenbringen. Und wir können da bestimmte Prozessketten durchbrechen und deutlich zügiger auch voranschreiten.
Das wäre also mal ein Fall, wo Städte sich unkompliziert über die Lösung von Problemen geeinigt haben, unkomplizierter als Staaten. Aber gerade interessant auch, dass Sie Klimapolitik nennen, denn es gibt mehrere Netzwerke von Städten. Wie effizient ist denn die Konkurrenz solcher Netzwerke?
Also erstmal ist es keine Konkurrenz, sondern auch ein Wettbewerb, der dahinter steht. Und ich glaube, dass am wichtigsten ist die Ausgestaltung der Städtepartnerschaften selber. Es muss eine gesunde Mischung geben zwischen zivilgesellschaftlichen Aktivitäten und zwischen administrativen Aktivitäten. Ich glaube, dass den zivilgesellschaftlichen Aktivitäten eine erhebliche Rolle zukommt, weil die eben diese Vertrauensebenen schaffen und wegkommen von irgendwelchen Führungsspitzen, wegkommen von Champagnerpartnerschaften, wie wir so schön immer sagen, sondern wirklich vorantreiben, Schülerkontakte, Kontakte von Studierenden, Kontakte zwischen Hochschulen, also das auf eine breite Ebene zu bringen. Und da, wo das passiert, ist das auch ziemlich erfolgreich. Das haben wir jüngst bei einem Besuch von einer Vertretung aus Ghana, also aus Damale, nochmal in unserer Stadt erfahren können.
Ich möchte nochmal zurück auf dieses Verhältnis zwischen staatlicher und kommunaler Diplomatie. Stehen diese beiden Ebenen eigentlich im Widerspruch zueinander oder können sie einander sinnvoll ergänzen?
Sie sollten nicht im Widerspruch zueinander stehen, sondern sie sollten gefördert werden. Wir haben ja als Städte mehrfach auch schon gefordert, in die G7-Prozesse mit eingebunden zu werden, weil wir natürlich oft viel näher an den Herausforderungen stehen, über die die große Politik diskutiert. Wir bieten uns da an und es sind ja auch die ersten Tendenzen erkennbar, dass man die kommunale Stimme da auch ernst nimmt.
Mit dem russischen Überfall auf die Ukraine haben sich die geopolitische Strategie und die Sichtweite, die geopolitische der Bundesregierung, der Bundesrepublik ja verändert, insbesondere auf Russland und China. Hat das denn Folgen für die Städtediplomatie?
Ja, hat natürlich Folgen. Einmal rein technische Folgen. Wie kann man eigentlich wann wen irgendwo erreichen? Es hat auch Wirkungsfolgen. Wir müssen uns ja auch die Frage stellen, was hat eigentlich unser Handeln auch in Bezug auf Russland für Wirkungen? Und im Moment sind natürlich viele Menschen unglaublich sensibel, vor allen Dingen auch die Städte, die mit denen jüngst die deutschen Städte Partnerschaften in der Ukraine abgeschlossen haben. Die würden am liebsten sehen, dass wir gar keine Partnerschaften mehr mit russischen Städten haben, was ich auch angesichts des Angriffskriegs verstehen kann. Aber es ist eben schon so, dass wir in gewisser Weise abhängig sind von den Rahmenbedingungen, mit denen wir zu tun haben. Das Gleiche gilt auch für die China-Strategie. Also auf der einen Seite Kontakte wirklich auch zu pflegen, aber auf der anderen Seite sich auch über eventuelle Risiken im Klaren zu sein. Und da gibt es ja auch regelmäßig Warnungen, die vom Auswärtigen Amt kommen. Im Übrigen halte ich die Kooperation mit dem Auswärtigen Amt oder auch dem Bundesinnenministerium oder auch dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit an der Stelle für ziemlich gut.
Auch verbesserungswürdig?
Ja, es ist sicherlich immer verbesserungswürdig. Und der Teil der Verbesserungswürdigkeit besteht vor allen Dingen in der Akzeptanz und im Wissen, dass wir eine ganz erhebliche Rolle spielen in der wahren, echten, nachhaltigen Diplomatie. Also das eine sind die Vorbereitung und Nachbereitung von Staatsbesuchen oder von wichtigen administrativen Besuchen. Aber wo das gelebt wird, das können wir natürlich am besten selber gestalten. Auch da sage ich wieder ein Beispiel aus dem globalen Süden, Ghana. Wir haben das Thema Kreislaufwirtschaft jetzt mit auf eine Ebene gebracht und wo wir dabei helfen, auch unsere Erfahrungen, wie wir Müll vermeiden können oder auch Müll beseitigen können, nehmen. Auf der anderen Seite können wir von denen auch eine Menge lernen, wie sie überhaupt Lebensformen entwickeln, dass man gar keinen Müll entstehen lässt. Also es ist, wenn man sich auf bestimmte Top-Themen einigt, durchaus erfolgreich, oder auch die ganze medizinische Fachwissen, was in unseren deutschen Städten vorhanden ist oder auch an den deutschen Hochschulen, da zu nutzen, wo eben die medizinischen Rahmenbedingungen nicht so gut sind und da auch entsprechende Unterstützung für zu leisten.
Welche Sektoren stehen denn darüber hinaus im Fokus von Städtepartnerschaften?
Also es sind zunächst ja Menschen, die sich begegnen, und es soll ja so sein, dass das Ganze in einem Rahmen stattfindet, wo man Vertrauen bilden kann, wo man erstaunt ist, wo man sich freut über die jeweils andere Kultur. Und diejenigen, die das am besten können, das sind eigentlich Kinder und Jugendliche, weil die natürlich einmal neugierig sind und zum anderen auch sehr aufnahmefähig sind und auch bereit sind, sehr unkompliziert Freundschaften zu schließen. Deshalb finde ich es einer der ganz entscheidenden Säulen von Städtepartnerschaften, der Kontakt und die Begegnung von Jugendlichen, von Schülerinnen und Schülern, von Studierenden. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, den man fördern sollte, denn das sind die Diplomatinnen und Diplomaten von morgen, und das sind auch diejenigen, die ein Land, wenn sie es bereist haben, auch ganz anders einschätzen können, die vielleicht sogar bereit sind, ein Praktikum dort zu machen. Oder eben wir deutschen Städte, die bereit sind, Praktikanten in unseren Städten aufzunehmen. Das halte ich für ganz enorm wichtig. Und der zweite Punkt ist, es sicherlich auch nochmal zu institutionalisieren. Also sich zu Themenpartnerschaften zusammenzuschließen. Ich habe das Thema Klimaschutz schon mal angesprochen oder Klimaanpassung. Und da auch durchaus sich in einen Wettbewerb hineinzubegeben. Wer hat die beste Idee? Wer traut sich, in diesen Wettbewerb einzutreten? Dass man wegkommt von diesen Angstthemen und das positiv belegt und dass auch den Stolz der jeweiligen Stadtbevölkerung wächst, in einem solchen Wettbewerb, in einen positiven Wettbewerb einzutreten.
Würden Sie denn sagen, dass ideologische und systemische Gegensätze auf kommunaler Ebene eine geringere Rolle spielen als auf der zwischenstaatlichen?
Das kommt drauf an. Es kommt immer darauf an, wie frei sich die Akteure bewegen dürfen. Wenn sie sich frei bewegen dürfen, dann sind es die üblichen menschlichen Herausforderungen, Bedürfnisse, Ehrlichkeiten. Wenn sie sich nicht frei bewegen dürfen, und das merkt man relativ schnell, dann wird das natürlich schwierig. Meine Erfahrung ist, dass sich viele frei bewegen. Und wenn man beispielsweise in der russischen Partnerstadt war, wie unsere Partnerstadt, dann wird einem natürlich auch nach dem dritten Wodka erzählt, wie das mit der Korruption aussieht und warum die Straße, über die wir gerade gefahren sind, wieder neu aufgerissen werden muss, weil die nach einem Jahr kaputt war. Das ist schon so, dass man Informationen erfährt, die man normalerweise durch Medien überhaupt nicht erfahren kann. Und das gehört eben auch mit dazu, dass so etwas sehr, sehr authentisch ist. Und auch das gehört mit dazu, es sind einfach Menschen. Und die diplomatischen Barrieren sind in einer Städtepartnerschaft nicht ganz so groß wie in einer, sagen wir mal, hohen Staatsdiplomatie.
Aber sind das denn tatsächlich ganz normale Bürgerinnen und Bürger, die dann da mitmachen? Werden die nicht handverlesen? Also ich frage Sie das deswegen, weil im Kalten Krieg waren die normalen Leute, in Anführungsstrichen, die am blockübergreifenden Dialog teilnahmen, das waren ja handverlesene Parteikader auf sowjetischer Seite und auf deutscher, auf westlicher waren es treue Bürger.
Das kann man schwer beurteilen. Also da, wo zivilgesellschaftliche Gruppen zusammenkommen, da ist es schon so, dass wir das Gefühl haben, das sind einfach die, die auch Spaß und Freude daran haben, sich zu engagieren. Aber es ist eben auch so, auf der, sagen wir mal, kommunalpolitischen Ebene kann es auch Störungen geben. Wir haben die jüngst erlebt mit unserer Städtepartnerschaft zu Monastir, wo eben auch Äußerungen im Netz zu lesen waren, ziemlich radikal gegen Israel. Und das belastet natürlich eine solche Partnerschaft auch und auch die Projekte, die dahinter stehen. Wir haben einige Projekte auch im Bereich der Kreislaufwirtschaft, die im Übrigen auch vom Bund mit gefördert wurden. Das sind so Punkte, wo man dann auch nochmal genau hingucken muss, wie man damit umgeht, wer eigentlich die Akteure sind. Gelingt es uns wirklich immer auch, eine sagen wir mal, eine Graswurzelbewegung zu fördern, also Städtepartnerschaften wirklich von unten und nicht von oben diktiert. Das kann man schlecht einsortieren. Aber die Partnerschaften, die ich persönlich erfahren habe, da habe ich zumindest den Eindruck, dass wir eine ganze Reihe von Kontakten haben, wo eben die Stadt im Vordergrund steht und die Gefühle der Menschen in den jeweiligen Städten, die Sorgen, aber auch die Freude und der Stolz, der im Vordergrund steht.
Wie sind Sie denn mit dem Vorgang in Monastir dann umgegangen?
Ja, wir haben tatsächlich dieses gemeinsame Projekt jetzt erstmal gestoppt, weil wir einfach dann an der Stelle nochmal deutlich signalisiert haben, bis hierhin und nicht weiter. Wir erwarten, dass man eben auch vernünftig im diplomatischen Diskurs bleibt. Und die Infragestellung des Existenzrechts von Israel ist natürlich ein No-Go für uns. Und deshalb haben wir das Projekt erstmal gestoppt und gucken, dass wir auf einer diplomatischen Ebene wieder zusammenkommen.
Mal darüber hinaus, also Wirtschafts- und Standortpolitik, die Sie auch betreiben. Da fällt mir zuerst allerdings eher Duisburg, ebenfalls in Nordrhein-Westfalen, ein und Wuhan. Und auch dann die Risiken, die mit Beziehungen zu Städten in Autokratien einhergehen. Gerade in Autokratien, also sowas wie Wirtschaftsspionage, Technologieabfluss, Zugang zu sensiblen Daten, Desinformation. Können deutsche Städte sich dagegen wappnen, ohne die vertrauensvolle Beziehung zur Partnergemeinde zu gefährden?
Sie können sich genauso wappnen oder auch genauso nicht wappnen, wie man generell in Beziehung zu diesen Staaten lebt. Also das Beispiel China zeigt ja, dass wir auf der einen Seite mittlerweile eine ziemlich große wirtschaftliche Abhängigkeit von China haben und auf der anderen Seite auch spüren, dass es Dinge gibt, die wir nicht akzeptieren, zum Beispiel der Umgang mit Menschenrechten oder auch die Sorge vor Spionage und ähnlichen Dingen. Ich glaube, man muss das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also ich glaube schon, dass man einen Rahmen finden kann, um gemeinsam Vereinbarungen zu schließen, um gemeinsam auch vertrauensvoll Prozesse voranzubringen. Aber man muss auch den Mut haben, in einer freundschaftlichen Atmosphäre zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Die Kunst ist dann in der Tat auch die der Diplomatie. Also wenn ich natürlich sofort da Besuch mache in einer chinesischen Partnerschaft, reiße die Klinke runter und sage denen als erstes, dass das alles Dösköppe sind, um das mal westfälisch zu sagen, dann habe ich natürlich keinen guten Rahmen. Ich muss immer erst auch einen Vertrauensrahmen schaffen und immer erst auch dann sagen, liebe Leute, so wie ihr lebt, das fällt uns schwer, das so zu akzeptieren, weil wir eine andere Vorstellung von Menschenrechten haben, weil wir eine andere Vorstellung von dem Miteinander von Staaten haben. Und dann kann sich natürlich eine Gesprächsebene bilden, die sicherlich nach wie vor auch unterschiedliche Auffassungen verstärkt, aber die zumindest versucht herauszufinden, was ist eigentlich das, was die Menschen in der jeweiligen anderen Stadt bewegt. Und wenn man so mit der Kunst der Diplomatie umgeht, dann kann man das schaffen. Ansonsten, wenn man das nicht schaffen würde, dann müsste man in der Tat eine solche Städtepartnerschaft in Frage stellen.
Das ist ja eine sehr liberale Sicht auf Städtepartnerschaften. Ist denn eigentlich immer gegeben, dass es da eine Augenhöhe gibt?
Sie muss es geben, sonst ist es keine Partnerschaft. Sonst ist es eine hoheitliche oder eine von oben herab Beziehung. Deshalb ist es mir auch immer wichtig, dass wir bei, egal mit welchem Land, mit welcher Stadt, in welchem Land wir Partnerschaften abgeben, dass wir immer auch erkennen, was können wir eigentlich von der Stadt lernen. Egal, ob sie in Afrika ist oder ob sie in der Ukraine ist oder ob sie in Russland war oder leider auch im Brexit-Land United Kingdom. Das ist immer die entscheidende Frage. Wie kriege ich das eigentlich von Anfang an so hin, dass man auf einer Gleichebene miteinander unterwegs ist? Und das hat sehr viel mit Haltung zu tun. Also wie begegne ich eigentlich den Menschen aus beispielsweise dem globalen Süden oder aus Kriegsgebieten? Bin ich da jetzt der große deutsche Geberonkel? Oder bin ich auch derjenige, der mit einem gewissen Demut auch die Leistungen mit in den Fokus nimmt, die zum Beispiel unsere Freunde in der Ukraine wahrnehmen, die trotz des Angriffs irgendwie versuchen, ihren Alltag zu gestalten, irgendwie versuchen, auch ihren Kindern Sicherheit zu geben. Ich konnte mich da im vergangenen Jahr selber in der Ukraine da persönlich überzeugen. Und da war mir immer wichtig, unser Auftritt hängt und auch die Beziehung dieser Städte hängt ganz entscheidend davon ab, wie wir auftreten, ob wir vertrauensvoll auftreten auf Augenhöhe und auch bereit sind, Leistungen und Erfahrungen von denen anzunehmen, die bieten. Also ich sag mal zum Beispiel von der Digitalisierung her können wir zum Beispiel von den ukrainischen Städten eine ganze Menge lernen.
Herr Lewe, weil Sie jetzt die Ukraine nochmal ins Spiel gebracht haben, in einer Erklärung des Deutschen Städtetags hieß es damals, also gleich nach dem russischen Großüberfall, Großangriff auf die Ukraine, man wolle im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine einen Beitrag zur Deseskalation leisten. Von einem Trialog zwischen deutschen, russischen, ukrainischen Städten war darin die Rede. Ist das eine Utopie, an der Sie festhalten?
Ich finde, das Miteinander reden ist nie eine Utopie. Nochmal, wir sind Menschen. Wir haben Menschen, die in einen Konflikt hineingeraten sind. Wir wissen nicht genau, wie viel davon selber auch proaktiv diesen Konflikt vorantreiben. Aber da ich immer auch gerne in die Geschichte reinschaue, ist es doch wichtig, dass wir alle Möglichkeiten suchen, wie man Völkerverständigung hinbekommen kann. Also ich will das mal auf das letzte Jahrhundert herunterbrechen. Dieser Hass, der nach den Versailler Verträgen entstanden ist, hat ja nicht dazu geführt, dass es einen dauerhaften Frieden gegeben hat. Das Gegenteil war der Fall. Und deshalb, vielleicht ist es auch ein bisschen blauäugig, aber muss eigentlich der Weg sein, wenn es zu einem Friedensschluss kommen sollte zwischen Russland und der Ukraine, und das wird kommen müssen, muss so schnell wie möglich auch die diplomatischen Mühlen wieder angeworfen werden, weil wir uns das nicht leisten können, in Europa in einem Dauerkriegszustand mit Russland zu leben. Im Übrigen sind viele Russen, die eben auch eine sehr differenzierte Haltung zu dem Krieg haben, eine sehr kritische Haltung, ja entweder inhaftiert oder befinden sich selber im Exil. Wir müssen die Kontakte zu denen aufnehmen, die hier auch in Deutschland im Exil sind. Also ich glaube schon, dass das sehr wichtig ist, dass wir denen, die sich für ein friedliches Miteinander einsetzen, dass wir mit denen im Dialog bleiben und dass wir die auch fördern und unterstützen, wo auch immer wir können.
Dann, Herr Lewe, zum Schluss nur noch dies. Städtepartnerschaften als Instrument der Völkerverständigung, für Sie weiterhin unbedingt ein Mittel dazu?
Nicht nur weiterhin, sondern mehr denn je. Ich glaube, dass wir in einer Zeit, die ich nicht mehr als Zeitenwende, sondern als Epochenbruch bezeichnen würde, umso mehr alle Haltepunkte nutzen müssen, die uns zur Verfügung stehen, miteinander eng zu kooperieren. Wenn wir Städtepartnerschaften haben, dann brauchen wir nicht über irgendwelche Büros zu gehen. Meistens haben wir die Mobilfunknummern der Akteure, mit denen wir zu tun haben, auf den Handys drauf. Und wenn ich etwas habe, dann rufe ich den Bürgermeister von Vinnytsia, das ist unsere ukrainische Partnerstadt, direkt an oder schreibe ihm eine SMS, die dann auch entsprechend übersetzt wird. Und das ist einfach unsere große Chance, dass wir da viel näher mit arbeiten können, viel kurzfristiger Termine organisieren können, Vorbereitungen treffen können und uns auch in unseren Stadtaufgaben, die wir durchführen, als Stadt selber, also als gefasste Stadt oder auch mit zivilgesellschaftlichen Gruppen, immer auch gleich unsere Städtepartnerschaften mitdenken. Und die Städte, die natürlich in besonderer Weise darauf angewiesen sind, weil sie sich im Krieg befinden, denen tut das unglaublich gut, diese Erfahrung zu machen, dass man Solidarität zeigt, dass man zu ihnen steht und dass sie nicht alleine sind.
Vielen Dank, Herr Lewe.
Sehr gerne, Frau Mattei.
Im Gespräch mit dem Oberbürgermeister von Münster und Präsidenten des Deutschen Städtetages ging es um Städtepartnerschaften in schwierigen Zeiten. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von rbb24. Alle Folgen gibt's in der ARD-Audiothek und unter rbb24-inforadio.de/podcasts.